Hi zusammen, da geht's wieder los. Ich bin's Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen. Alles, was das Gartenherz begehrt natürlich, aber selbstverständlich versuche ich Ihnen vor allem handfeste und aktuelle Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute ist Thomas bei mir oder wie ihn seine Community nennt, der Tomatenflüsterer. Es gibt sozusagen Tomaten auf die Ohren bei uns heute im wahrsten Sinne. Hi Thomas.
Hallo, grüß dich.
Du bist Landschaftsökologe, Buchautor und betreibst am Mondsee in Oberösterreich einen der ungewöhnlichsten Saatgutshops Österreichs, nämlich über 3000 Tomatensorten hast du da in deiner Sammlung und rund 300 baust du jedes Jahr selbst an, richtig?
Genau, also 3000 Tomatensorten habe ich bis jetzt gesammelt, wird jedes Jahr eben mehr, man hört ja nie auf zu sammeln, man ist ja so ein Jäger und Sammler. Im Shop habe ich aber nicht diese 3000 Sorten alle verfügbar, sondern halt das, was ich immer wieder angebaut habe. Also momentan, glaube ich, sind es um die 600 Tomatensorten. Dazu gibt es noch Paprika und Chilis, auch eine schöne Auswahl.
Ja. Unheimlich spannend, da will ich natürlich alles drüber wissen. Nur ganz kurz zum Hintergrund, du hast ein Hanggrundstück mit Seeblick und dein Ansatz ist ziemlich radikal, nämlich Freilandtomaten nach dem Einpflanzen nie mehr gießen, kein Ausgeizen, so wenig düngen wie möglich und wie das geht und warum trotzdem die Tomaten außerordentlich schmecken, das musst du mir jetzt erklären. Kriegen wir das hin?
Ich hoffe, ja.
Also. Okay, dann stell dich doch mal am besten kurz selber vor. Wo kommst du her und wie bist du dazu gekommen, was du machst?
Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Weinviertel ins Niederösterreich. Meine Frau habe ich dann beim Studium kennengelernt in Wien und die hat dieses schöne Haus da am Mondsee gehabt und hat es mir halt dann hierher verschlagen und zu dem Grundstück, halt ein riesen Gartengrundstück dazu mit 8000 Quadratmeter, halt das meiste steile Hanglage. Und ja, und da habe ich halt dann langsam versucht, ich habe ja auf der BOKU in Wien studiert, Landschaftsplanung, Landschaftsökologie. Und dann habe ich halt versucht, da im Garten so ein bisschen das umzusetzen, was ich im Studium gelernt habe. Hauptberuflich bin ich auch gar nicht Gärtner, sondern bin ja Baumsachverständiger. Das heißt, ich kontrolliere Bäume für Gemeinden oder für Private, mache so Baumgutachten und das ist eigentlich mein Hauptjob. Und mittlerweile mit dem ganzen Samenshop, verdienen wir uns ein bisschen was dazu.
Unheimlich spannend. Und genau da tauchen wir jetzt ein. Du hast mit dem Tomatenanbau 2012 angefangen und ich habe gelesen, aus Frust über den Supermarkt. Was war da der konkrete Moment oder wo hast du gedacht, das muss doch besser gehen?
Ja, jeder, glaube ich, kennt es. Im Supermarkt gibt es 5 verschiedene Sorten. Wenn meist ist rot, dann steht da kein Sortenname dabei. Da steht dann Cocktailtomate, Fleischtomate, Salattomate ohne Sortenbezeichnung und im Endeffekt schmecken sie aber alle gleich.
Ja, stimmt.
Macht gar nichts.
Genau.
Und dann habe ich zufällig einmal auf eBay so geschaut, was das alles gibt. Und da hat jemand so ein Sortenset mit 20 verschiedenen Sorten verkauft. Und da habe ich dann einmal zugeschlagen und dann habe ich festgestellt, wie bunt diese Vielfalt von Tomaten sein kann und vor allem, wie unterschiedlich die dann auch schmecken können und vor allem, wie gut die schmecken können, wenn man es selber anbaut. Also und ja, dann hat meine Sammelleidenschaft begonnen und ja, jetzt hat es dazu geführt, dass ich über 3000 Sorten habe mittlerweile.
Ein Wahnsinn. Wenn du es so beschreiben müsstest, gibt es, weiß nicht, 3, 5 oder 10 verschiedene Tomatengeschmäcker, die man so kategorisieren kann?
Schwer. Also eigentlich kann ich sagen, wenn ich jetzt heuer 3 mal Sorten im Anbau habe, dass jede anders schmeckt.
Wahnsinn.
Das ist, okay. Kann man sich vielleicht schwer vorstellen, aber wenn man sagt, man legt jetzt diese Tomaten vor sich hin und dann kostet man eine nach der anderen, dann schmeckt wirklich jede ein bisschen anders, auch wenn es vielleicht bei manchen nur Nuancen sind, aber es ist einfach, da spielt oft so viel zusammen. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel Tomaten an verschiedenen Standorten bei mir im Garten auch einen unterschiedlichen Geschmack ausbilden können, also die vielleicht ein bisschen mehr im Schatten gestanden sind, die schmecken ein bisschen anders, als die in der Vollsonne gestanden sind. Also da spielt ganz viel mit, was den Tomatengeschmack ausmacht und das ist aber das Spannende.
Praktisch genau das Gegenteil von Supermarkttomaten. Du bist auch, beziehungsweise du hast ja gerade eben schon erzählt, dein Studium ist Landschaftsplanung und Landschaftsökologie gewesen. Inwiefern hilft dir das heute, wenn du 300 Sorten auf einem Hanggrundstück mit Terrassierung anbaust?
Na gut, Landschaftsplanung ist natürlich ganz gut, wenn man ein bisschen weiß, wie man Terrasse im Hang anlegt. Also da hat mir das schon sehr geholfen, wenn man weiß, wie das zum Bauen ist. Ja, und dann hat man natürlich im Studium auch allgemeine botanische Kenntnisse, dass man ein bisschen die Pflanzenphysiologie verstehen kann. Jetzt, was brauchen die Pflanzen? Wie funktionieren sie? Ja, und danach habe ich ja dann auch meine spezielle Anbaumethode ausgewählt. Und ja, die ist ja wirklich sehr speziell, wie du ja schon vorher angekündigt hast.
Okay, da tauchen wir gleich noch ganz tief ein. Vorher will ich gerne noch von dir so ein bisschen persönlich wissen. Wie sieht denn so ein normaler Sommertag bei dir im Garten aus? Wann bist du draußen? Was machst du da so? Und was machst du als Erstes und was als Letztes vielleicht?
Als Erstes, ja. Ich gehe mal rund im Garten, schaue, wie es den Pflanzen geht. Bei mir ist ja ganz wichtig, ganz viel schauen. Also, und dann kommt erst die Arbeit. Also ich gehe mal eine Runde, schaue mal an, ob irgendwas zu machen ist. Und das Gute an meinen Anbaumethoden ist ja das, dass ich eigentlich sehr wenig machen muss. Also bei den Tomaten reicht ja oft ein wöchentlicher Rundgang mit einer Pflege. Mehr mache ich ja nicht. Und das heißt, ich habe viel mehr Zeit für andere Dinge, bis sie genießen. Und vor allem dann das Wichtigste ist natürlich dann beim Ernten, dass man dann viel Zeit hat zum Ernten und zum Einkochen und was über alles dann und die Samen gewinnen. Da geht dann eh viel Zeit drauf. Aber jetzt so in der Anwuchsphase, da wirklich, das ist fast die schönste Zeit, wenn man den Pflanzen so richtig wie im Wachsen zuschauen kann.
Das klingt so fantastisch. Und ich liebe den Gedanken, dass die Pflanzen die meiste Arbeit einfach selber machen. Sehr sympathisch.
Machen sie, ja.
Lass uns kurz über Sortenvielfalt und deine Sammelleidenschaft sprechen. Du hast 3000 Sorten in der Sammlung, hast du gesagt. Wie wählst du jedes Jahr aus, welche davon es dann in die Saison schaffen und welche du anbaust?
Ja, das ist immer die große Qual der Wahl bei so vielen Sorten. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren angefangen, mir ein Anbaumotto zuzulegen. Das heißt, ich baue jedes Jahr Tomatensorten zu einem bestimmten Motto an. Das Motto heuer ist Tomaten mit Vornamen im Namen, also ganz viele Namenstomaten, wie es halt alle heißen, Justin, Julia. Wirklich, ich habe eine ganze Sammlung durchgeschaut und habe eben festgestellt, dass da von den 3000 Sorten, ich glaube 500 einen Namen im Namen tragen und danach habe ich dann ausgewählt. Natürlich meine ganzen Favoriten, die kommen jedes Jahr in den Anbau, also meine Lieblingssorten. Und ich habe schon ganz spannende Themen gehabt, also ein Thema war mal Crazy Tomatoes, also die ganz verrücktesten Tomaten mit verrückten Namen, verrückten Formen. Das ist ja auch das Motto von meinem Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe mal, das war mein Motto, oder Tomatenweltreise, habe ich Tomatensorten aus über 100 Ländern angebaut. Ja, und so gibt es dann jedes Jahr ein Motto.
Ich wollte gerade sagen, unheimlich viele verschiedene Herangehensweisen. Du hast gerade Tomatennamen gesagt, aber auch deine Lieblingstomaten erwähnt. Könntest du 3 oder 4 Tomatensorten nennen, wo du sagst, okay, das ist einfach die sollte jeder mal gegessen haben, weil die so unfassbar lecker sind oder spannend?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil jedes Jahr neue Sorten dazukommen, die sehr gut sind. Aber eine meiner langjährigen Favoriten ist zum Beispiel bei den Fleischtomaten die Nahel Butter Pink. Das ist eine Fleischtomate aus Chile. Die ist für mich die perfekte Tomate mit einem tollen, ausgewogenen Aroma, ganz ein tolles Zuckersäureverhältnis. Einfach perfekt, fester Schnitt, kann man grillen, einfach für alles verwenden. Oder dann hätte ich zum Beispiel eine Tomate, die nur fürs Einkochen gedacht ist, die Mom's Paste. Das ist eine Buschtomate mit so länglichen Früchten. Die kann man wirklich nur einkochen, wenn man die roh essen will, schmeckt die nach gar nichts. Aber beim Einkochen, da gibt es die beste Soße, die hat ganz wenig Saftanteil und sehr viel Fruchtfleisch und das ist einfach das Beste für eine Tomatensauce. Was hätten wir noch bei den kleinen Cocktailtomaten? Da gibt es ja ganz eine große bunte Vielfalt, so eine braune, das wäre die Lost Marbles mit so einem würzigen, süßen Aroma. Ich mag es ja nicht, wenn die Tomaten nur süß schmecken, da gehört für mich immer ein bisschen leichte Säure dazu. Was Kinder zum Beispiel wollen ja eher wenig Säure, nicht? Die haben es dann eher nur, wenn es süß ist, aber das ist mir dann zu langweilig, wenn es dann nur süß schmeckt. Also da habe ich gerne ein bisschen einen Säurekick dabei, also da diese Lost Marbles wäre ja perfekt oder ganz ein fruchtiges Aroma wäre zum Beispiel die Blush-Tomate, also mit so eine längliche, kleine, gelb-orange Tomate. Die ist ganz fruchtig, schmeckt fast wie ein Obstsalat, kann man die dann auch verwenden. Also gibt es unheimlich viele verschiedene Geschmäcker dann.
Ja, klingt fantastisch. Du unterscheidest ja auch ganz viele verschiedene Sorten, also Buschtomaten, Cocktailtomaten, Fleischtomaten, Wildtomaten und noch viel mehr. Für jemanden, der jetzt zum ersten Mal Tomaten anbaut, wo würdest du anfangen und warum? Oder hättest du da eine Empfehlung?
Naja, Buschtomaten wäre zum Beispiel eine Kategorie, die wirklich auch für Anfänger sehr gut geeignet ist. Das sind Tomatensorten, die einen begrenzten Wuchs haben. Da wären die meisten Sorten nur so 1 Meter 20 hoch. Gibt aber auch ganz kleine Sorten, die überhaupt nur 30, 40 Zentimeter hoch wären. Die kann man perfekt in Töpfen anbauen. Auch die ganz kleinen, theoretisch auch in einem Balkonkistel. Aber ich sage immer, wichtig ist ja trotzdem ein schöner großer Topf, damit sie die Wurzeln gut entfalten können, weil sonst ist man ständig nur am Gießen, vor allem bei diesem heißen Wetter. Also so 20 Liter aufwärts wäre für diese Buschtomaten eine ganz gute Größe. Da muss man auch nicht so viel Sorgen machen, das Ausgeizen, die sollte man einfach wachsen lassen. Und ja, also die wären perfekte Einsteigertomaten oder auch diese ganz kleinen Cocktailtomaten, die sind auch nicht so aufwendig in der Pflege oder im Anbau. Wildtomaten, schwieriger ist dann halt so mit den ganz großen Fleischtomaten, die dann doch ein bisschen höhere Ansprüche haben an den Standort und vor allem die sollte man dann alle in einem kleinen Topf kultivieren.
Ja, okay, die brauchen einfach mehr Raum im Boden. Ne? Was sind denn, du hast gerade jetzt schon gesagt, Fleischtomaten können schwierig sein, was sind denn so typische Fehler bei der Sortenwahl, zum Beispiel bei Tomaten, die man aus dem Urlaub mitbringt oder sowas?
Ja, also wenn man Tomaten aus dem Urlaub mitbringt, dann erwarten sie jetzt viele, wenn ich die dann bei uns zu Hause anbaue, nicht, dass die dann genauso schmecken wie im Urlaub, aber da gehört halt einfach viel mehr dazu. Man muss sich ja bedenken, wenn diese Tomaten in Italien gewachsen sind, nicht, dann haben sie natürlich das italienische Klima abbekommen, sind es gewohnt, diese sonnigen Tage, und das haben wir bei uns in Deutschland oder in Österreich einfach nicht. Das heißt, diese ganzen Sorten, die man da mitbringt, die müsste man erst an den Standort anpassen, dass sie dieses Klima bei uns gewöhnt sind. Das kann halt ein paar Jahre dauern, dass sie einerseits bei uns gut wachsen, damit sie ja dieses regnerische Wetter mal gewohnt sind und dass sie natürlich auch dieses, den Geschmack entwickeln. Und da schaue ich lieber, dass ich Sorten mir zulege, die schon bei uns gewachsen sind, dieses Klima gewohnt sind. Von da habe ich, in denen habe ich mehr Freude als von irgendeiner Tomate aus dem Urlaub, wo ich vielleicht nicht einmal weiß, ob das eine sortenfeste Sorte ist, weil auch in Italien oder anders werden hauptsächlich Hybridsorten angebaut, weil die einfach die Standardsorte in Profi-Anbau sind. Die wachsen dann auch in diesen Gewächshäusern und das sind eigentlich hauptsächlich Hybridsorten.
Erinnert mich so ein bisschen an den Wein, den man so aus dem Urlaub mitbringt. Den trinkt man irgendwo an einem Ort, wo es einfach schön ist und dann schmeckt einem das so fantastisch und dann trinkt man den Wein zu Hause und denkt sich, nee, also irgendwie, wieso, der kam mir doch so lecker vor. Und mit den Tomaten können es ja dann fast ähnlich sein. Ne? Das ist einfach in dem Gesamtzusammenhang mit den Düften und dem Sommer- und Urlaubsgefühl, das man hat, einfach unheimlich gut schmeckt und dann bringt man die mit nach Hause und in den klimatischen Bedingungen, die wir hier haben, wachsen sie anders und schmecken dann natürlich auch ganz anders.
Genau. Darum sage ich immer, anpassen an den Standort und nach ein paar Jahren kann es dann durchaus sein, auch, dass die italienische Tomate bei uns gut schmeckt. Aber das dauert halt. Also sicher die ersten ein, zwei Jahre wird man vielleicht enttäuscht sein, dass sie auch nicht so gut wachsen, wie sie sollten und dass sie wirklich die Sorten erst an den Standort akklimatisieren müssen.
Also wenn man es macht, einfach auch Geduld mitbringen. Du hast auch Dwarf-Sorten für Töpfe im Programm, also so Zwergsorten quasi. Was muss man bei der Sortenauswahl für Kübel oder Balkon unbedingt beachten? Wo machen die meisten dann einen Denkfehler?
Ja, einerseits Topfgröße ist entscheidend. Also ich sehe immer wieder, dass Leute halt in einer Balkonkistel Tomaten anbauen. Da haben sie aber praktisch kein Wurzelvolumen, nicht, dass so wenig Erde drinnen. Das heißt, man muss dann zwei, drei am Tag vielleicht sogar gießen, nachdüngen und im Endeffekt hat man dann ganz wenig Tomatenertrag und hat aber den ganzen Sommer Arbeit. Also je größer der Topf, umso besser. Und da sage ich, diese Dwarf-Sorten, diese kleineren, so mit 30, 40 Zentimeter Wuchshöhe, 10, 15 Liter Minimum, besser 20. Und größere Dwarf-Sorten, so mit, die dann Meter hoch werden, sage ich fast so 40 Liter wäre dann ideal, dass sie wirklich gut wachsen und vor allem, dass man auch wenig Arbeit hat. Man will ja nicht jetzt den ganzen Tag, ich habe jetzt schon wieder mal Anfragen bekommen, ja, ich muss so viel gießen, aber naja, dann muss man halt einen vernünftigen Topf verwenden. Dann muss man auch nicht zweimal am Tag gießen. Nicht? Also ich habe einige Tomaten bei mir im Topf, aber wenige nur. Ja, aber ich gieße erst dann, wenn sie wirklich die Tomaten das anzeigen. Das sind aber dann wirklich Töpfe mit mindestens 20 Litern, die kleineren Sorten und wichtig ist auch Mulchen, das machen auch viele nicht, also die den Boden bedecken. Ich verwende immer Stroh oder Heu, einfach, dass dann die Oberfläche nicht so austrocknen kann, weil wenn man denkt, die Sonne knallt da jetzt drauf auf die dunkle Erde, erhitzt die so stark, dass da ganz viel Wasser über die Erde verdunstet und mit einer Mulchschicht kann man das ganz gut verhindern oder reduzieren. Und dann muss man weniger gießen.
Das ist ja bei vielen so, wenn die einen Balkon haben oder der Balkon vielleicht nicht so groß ist, dass man dann sagt, ja gut, aber ich kann mir jetzt gar nicht so viel Platz für Töpfe gönnen, beziehungsweise sieht ja auch nicht so toll aus, weil es sollen ja auch noch Pflanzen sein, die den Balkon schön machen am besten. Aber da kommt die Schönheit dann am Ende quasi rückwirkend durch den Geschmack, den man von den Tomaten zurückbekommt, oder? Also es lohnt sich einfach wirklich, einen großen Topf zu nehmen und nicht zu sagen, nee, da spare ich
ja,
jetzt.
Also ja. Kleiner Topf viel Arbeit, großer Topf wenig Arbeit. Und vor allem großer Topf ist in der Regel auch dann ein höherer Ertrag zu erzielen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich hatte mir aufgeschrieben, was ist der eine Tipp, den du Einsteigerinnen immer zuerst gibst, der den großen Unterschied macht, aber wahrscheinlich sind es Töpfe und Mulchen. Oder gibt es noch eine Sache, die du dazu sagen würdest?
Einfach nicht zu viel rumexperimentieren, einfach machen und sich auch nicht verwirren lassen von Sachen, von Leuten, die sagen, du musst ausgeizen, du musst das so und so machen. Selbst Erfahrungen gewinnen und einfach ausprobieren. Nicht? Also es hat bei mir genauso angefangen. Also wie ich das erste mit Tomaten angebaut habe, dann habe ich genau dieselben, sage ich mal, Fehler unter Anführungszeichen gemacht, die halt heute viele machen. Also ich habe viel zu dicht gesetzt, ich habe ständig gegossen, ich habe es bereits und quer wuchern lassen und das sind halt alles Dinge, die bei unserem Klima nicht so ideal sind und dann habe ich genauso die ersten Jahre meine Braunfäule immer wieder gehabt und ja, bis ich meine Anbaumethoden umgestellt habe und seitdem klappt es sehr gut mit dem Freilandanbau. Aber ich weiß nicht, das können wir dann später noch näher eingehen auf diese Methoden oder.
Das machen wir jetzt gleich auf jeden Fall. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zur Ampelmethode kommen. Und zwar, weil ich natürlich ganz gerne für unsere Hörerinnen und Hörer so ganz konkrete Tipps habe. Wenn du nur ein einziges Beet oder einen Topf hättest, so wie es ja viele Hörerinnen und Hörer bei uns haben, welche Tomatensorte aus deinem Sortiment würdest du empfehlen, damit der Einstieg garantiert gelingt?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man natürlich nicht weiß, für welche Zwecke man diese Tomaten verwenden will. Ne? Wenn ich sage, jetzt der will Tomatensauce kochen, ne? Dann würde ich sagen, ganz klar, diese Mom's Paste, die ich schon erwähnt habe, ne? Das ist die perfekte Soßentomate, die auch ganz gut in einem Topf funktioniert. Die ist halt nicht für den Frischverzehr geeignet, also für den Frischverzehr hätte ich dann gesagt, irgendeine Cocktailtomate, also zum Naschen, so wie eben diese Blush, die ich erwähnt habe, oder die Lost Marbles, oder natürlich auch jede andere Busch-Tomate mit kleinen Früchten, da gibt es ja eine ganz große Auswahl. Kann man gerne mal bei mir im Shop dann auch reinschauen, wenn man die Übersicht haben will.
Das ist super. Ich sehe schon, wie alle mitnotieren. Also ich habe mir aufgeschrieben, Mom's Best für Soße oder zum Snacken Cocktailtomate, sowas wie Blush oder
also Mom's
Lost Marbles.
Paste, nicht Best.
Aber Mom's Paste?
Paste, ja. Das ist okay, vom Paste. Also für
jetzt macht es auch Sinn. Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Aber es ist die Beste. Also das war keine falsche Alliteration.
Traumhaft. So haben wir es auf jeden Fall jetzt richtig. Okay, pass auf, dann lass uns jetzt mal so richtig tief einsteigen. Weil dein Freilandansatz, du hast ihn schon gesagt, so ein bisschen die Ampelmethode, klingt zunächst fast provokant. Tomaten im Beet nur einmal beim Einpflanzen gießen und danach nie wieder. Wie soll das funktionieren? Und warum können Tomaten trotzdem dann bei anhaltender Hitze überleben?
Ja, also muss ich jetzt gleich sagen, diese Anbaumethode, die habe ich nicht selbst erfunden, nicht? Die habe ich mir einfach auch von anderen abgeschaut. Ich habe da mal im Sommer, ich glaube 2015 war in Burgenland, beim Erich Steckowitz, das ist bei uns in Österreich so der Paradeiser-Kaiser, der baut auf seinen Feldern in Burgenland die Tomaten auch im Freiland an. Aber noch radikaler als ich es mache, der baut sie einfach am Acker an. Jede Tomate im Abstand von 2 Metern und dann lässt er sie einfach wachsen. Die Tomaten kriegen eine ganz dicke Mulchschicht aus Stroh, also wirklich 30, 40 Zentimeter Stroh. Und dann lässt er sie einfach wachsen und dann hat er dann eine Tomate, die ein Feld von 16 Quadratmetern ausfüllt. Und dort wird auch nie gegossen. Und er hat alles dann klar. Einmal das untersuchen lassen von einer Universität, ich glaube Universität Graz war es. Und die haben festgestellt, dass diese Tomaten bis zu 2 Meter tief wurzeln können.
Und okay.
In dieser Tiefe sollte bei normalen Gartenböden eigentlich überall Wasser vorhanden sein. Wenn man natürlich einfach einen Schotterboden hat, dann ist eher nicht Wasser zu erwarten in dieser Tiefe oder sandige Böden. Aber die meisten wohnen auf so lehmigen Böden, wo man wirklich sagen kann, da ist in dieser Tiefe Wasser vorhanden. Und genau dieses Wasser holen sie dann zu den Tomaten man muss sie dazu erziehen, dass sie natürlich darunter wurzeln. Und wenn ich jetzt den Fehler mache, von Anfang an jeden Tag gießen, dann erzeuge ich mir eine faule Tomate, die, also faul halt im Sinne von, sie wollen jetzt sie tun, dass sie halt nicht viele Wurzeln machen will, weil sie ja ständig Wasser nachbekommt und gar nicht das Bedürfnis hat, Wurzeln auszubilden, weil sie es gar nicht braucht.
Das heißt, du musst auch gegen deinen eigenen Impuls, der Tomate Nahrung in Form von Wasser zu geben, so ein bisschen ankämpfen? Oder inzwischen hast du natürlich den Proof of Concept sozusagen, dass es funktioniert, ne?
Naja, es ist ja, gibt ja so Studien, wo immer wieder gefragt wird, was die liebste Gartenbeschäftigung ist, und der Großteil der Leute sagt Gießen.
Ja, genau.
Das verstehe ich sowieso nicht, wie man das als Lieblingsgartenbeschäftigung bezeichnen kann. Also meine Lieblingsbeschäftigung wäre ja immer Ernten, ne?
Ja, okay.
Da habe ich ja was, vom Gießen habe ich nichts, nicht? Außer halt, dass ich jeden Tag plötzlich am Wasser hinlasse zu den Tomaten. Ja, also das ist die Lieblingsbeschäftigung von den Leuten. Das, man muss ja davon abhalten, dass sie es halt dann machen bei den Tomaten.
Okay, also es ist gleichzeitig auch der größte Fehler. Wie handhabst du das denn im Gewächshaus oder bei Kisten am Haus? Da ist ja tiefes Wurzelwachstum eher nicht möglich. Welche Systeme oder Hilfsmittel nutzt du da für die Bewässerung?
Ja, also natürlich in einem Kistel kann die Tomate nicht 2 Meter tief wurzeln, es sei denn, man hat ein 2 Meter tiefes Kistel.
Das ist schwierig.
Schwierig, ja. Aber ja, dort wird einfach nach Bedarf gegossen. Und da schaut man sich einfach an, die Pflanze zeigt sich schon Anzeichen von Wassermangel oder nicht. Und erst dann wird bei mir gegossen. Das heißt, untertags, wenn die Pflanze mal schlapp ist, beobachte ich das weiter. Wenn sie am Abend noch schlapp ist, kann man es auch noch weiter beobachten. Und sollte sie am nächsten Tag, am Morgen, immer noch schlappe Blätter haben, dann wird erst gegossen. Da haben immer wieder viele Leute
wichtig?
Angst, dass sie halt die Tomaten schädigen oder dass die Tomate kaputt geht dadurch. Aber das halten die einfach aus. Das ist ja ein Schutzmechanismus von den Pflanzen, dass sie einfach schlappe Blätter kriegen, Oberfläche verkleinern, weniger Wasser verdunsten. Und wie gesagt, wenn sie am nächsten Morgen noch hängen sollten, dann ist immer noch genug Zeit zum Gießen, weil dann war wirklich zu wenig Wasser da. Oft so in der Mittagshitze, 35 Grad, die Pflanzen machen die Spaltöffnungen zu, da kann wenig Wasser verdunsten und als Schutz lässt sie da mal drüber hängen. Das passiert bei mir genauso im Freiland. Aber wie gesagt, spätestens am Abend, wenn die Sonne wieder weg ist, steht das meiste wieder stramm da und dann muss man sich keine Sorgen machen. Und so fördert man sogar, dass die Pflanzen mehr Wurzeln macht, weil die Pflanzen kann sie nicht auf uns verlassen, dass sie Wasser kriegt. Sie muss einfach mehr Wurzeln machen, um mehr Wasser zu bekommen. Das heißt, dann aktiv zwingt man die Pflanze dazu, dass sie mehr Wurzeln macht. Und das auch im Topf. Man will ja auch, dass der ganze Topf durchwurzelt ist und wenn da weniger Wasser vorhanden ist, dann wird auch dort mehr Wurzelmasse gebildet.
Jetzt würden vielleicht manche sagen, na gut, dann gibt die Pflanze die ganze Energie in die Wurzelausbildung und gar nicht in die Früchte. Das ist ja vielleicht auch nicht sinnvoll, aber da kommt dann der Effekt quasi später, richtig?
Klar, also Wurzeln ausbilden kostet natürlich Energie, aber die kriegt die Pflanze dann 1000-fach zurück, indem einfach die Wurzeln viel mehr vom Boden aufnehmen können. Sie können einerseits viel mehr Wasser aufnehmen und natürlich auch die ganzen Nährstoffe. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel meine Beete nur vor der Saison dünge und nachher nicht mehr. Einfach, weil diese Pflanze durch dieses große Wurzelsystem wirklich den ganzen Boden praktisch durch Nährstoffen durchforsten kann und einfach diese ganzen Nährstoffe auch aus den unteren Bodenschichten aufnehmen kann. Und so kann man eigentlich ohne Nachdüngen über den ganzen Sommer. Und sollte im Herbst einmal was gelb sein, dann ist es auch egal, weil dann ist die Saison sowieso vorbei.
Logisch, ja. Und so bringst du quasi der Pflanze bei, eine kräftige, starke Tomatenpflanze zu werden und dann natürlich auch geschmacklich starke Früchte auszubilden.
Genau, es ist ja oft der Fehler, dass zu viel gedüngt wird, vor allem Stickstoff. Das wirkt sich einerseits negativ auf den Geschmack aus. Mhm. Und noch dazu, wenn man jetzt zu viel Stickstoff im Boden hat, dann zwingt man die Pflanze praktisch dazu, dass sie mehr Blätter produziert, weil ihr geht es ja gut, sie möchte schöne viele Blätter produzieren und als eine solche Pflanze produziert einfach viel weniger Früchte, weil sie ja gut geht. Nicht? Und wenn sie halt nicht so gut geht, wenn sie ein bisschen so ums Überleben kämpfen muss, dann stellt man sicher, dass die Pflanze auch viel mehr Blüten und Früchte ansetzt. Als Eigenschutz, dass sie Nachkommen produziert sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, ne? der Drang, sich fortzupflanzen, passiert dann quasi und dann werden entsprechend mehr Früchte ausgebildet. Jetzt, wo du es sagst, verstehe ich es total. Wäre ich von alleine natürlich nicht drauf gekommen. Lass uns kurz übers Mulchen sprechen. Du mulchst mit Heu oder Stroh, aber nicht mit frischem Grasschnitt, habe ich gelesen. Was bewirkt Mulch konkret und was geht schief, wenn man zu frisches Material nimmt?
Ja, einerseits ist natürlich der Mulch dazu da, dass der Boden weniger austrocknet. Mhm. Dann ist auch, wenn der Boden weniger austrocknet, dann ist auch das Bodenleben aktiver. Also die Regenwürmer kommen dann zum Beispiel immer noch an die Oberfläche, arbeiten das Material um, das, was sie bei einem trockenen Boden nicht mehr machen würden. Das Stroh, das Heu, das reflektiert auch noch ein bisschen Sonnenlicht. Also es kommt wieder zusätzliche Wärme von unten. Und natürlich hat man auch weniger unerwünschten Beiwuchs dann in diesen ganzen Beeten, weil einfach nichts durchkommen kann, wenn der Boden bedeckt ist. Das Problem mit dem frischen Grasschnitt ist der, dass der einerseits ja ganz fein ist. Und wenn man den jetzt da sehr dicht auf den Boden legt oder halt generell auf den Boden legt und in einer ausreichenden Dicke das was bringt, also das ist nicht nur so eine 2 cm Schicht, das sollte dann schon 5 cm mindestens sein, dann verklebt es richtig, wenn es feucht wird, das fängt leicht zum Schimmeln an, das gärt richtig und das ist ja das, was wir nicht wollen, dass dann vielleicht direkt am Stamm noch irgendwelche unerwünschte Hitze entsteht durch den Gärprozess. Also ich kann nur davon abraten, wenn man nichts anderes hat, ja, vielleicht eine dünne Grasschicht, aber es ist halt nicht das Konzept von einer Mulchschicht, sondern das ist halt einfach nur ein bisschen Schutz vor der Oberfläche und nicht das, was zum Beispiel das Stroh oder das Heu bewirkt, das bei mir 10, 15 Zentimeter hoch steht.
Okay, da, so dick mulchst du das, das ist ja krass. Aber dadurch, dass es trocken ist, kann der Boden trotzdem atmen etc.
Genau, das ist ja nicht so eine kompakte Masse, nicht? Das sind immer Hohlräume zwischen den ganzen Heu und Stroh. Heimen, also da kann auch nichts, fangen wir da nichts zum Schimmeln oder was an, falls es mal regnen sollte. Nicht? Und Vorteil noch ist natürlich, dass auch nichts vom Boden auf die Pflanzen spritzen kann. Nicht? Also wenn man den offenen Boden da hat und dann regnet es einmal, nicht? Dann kommt diese ganze Erde vom Boden auf die Pflanzen. Da haben wir wieder viel Angst, dass da ganz viele Krankheiten auf die Pflanzen übertragen werden. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich sage, ja, ich habe nicht so einen kaputten Boden, wo dann ständig irgendwelche Krankheitserreger dann auf die Pflanze kommen. Also dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also der Boden sollte schon so weit gesund sein, dass da halt nicht jetzt sofort eine Pflanze angesteckt wird, wenn da irgendwo ein paar Erdbrocken auf die Pflanze kommen. Also
es sollte tendenziell nicht so ein Problem sein. Ja. Also zumindest macht es dir weniger Sorgen. Okay. Und die Mulchschicht hilft aber im Zweifel auch. Du schwörst auf Mykorrhiza beim Einpflanzen und ich habe es ehrlich gesagt, also meine erste Frage ist, was ist das genau und welchen Unterschied merkst du da in der Praxis?
Ja, Mykorrhiza, das habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal angewendet. Ich komme ja aus der Baumbranche, kann man ja sagen, nachdem ich Sachverständiger für Bäume bin. Und bei Bäumen ist ja diese Mykorrhiza essentiell. Mykorrhiza ist ein Pilz, der geht eine Symbiose mit den Baumwurzeln ein. Das ist ein ganz feiner Pilz, der sich an die Wurzel anlegt. Und dieser Pilz ist so fein, dass er ganz feine Wasserporen anzapfen kann, die die Wurzel nicht mehr anzapfen könnte. Das heißt, er fördert dann für die Pflanze das Wasseraufnahmevermögen und auch das Nährstoffaufnahmevermögen. Und im Gegenzug dazu kriegt die Mykorrhiza von der Pflanze ein bisschen Zucker, den sie nicht selber produzieren kann. Also es ist eine echte Symbiose, die diese beiden eingehen, also die Pflanzenwurzeln mit der Mykorrhiza. Ja, wenn eine Pflanze mehr Wasser aufnehmen kann mit derselben Wurzeloberfläche, dann ist es natürlich sehr gut, weil dann wird sich generell dadurch kräftiger und das ist genau das, was ich festgestellt habe. Alle Pflanzen, die ich mit Mykorrhiza behandelt habe, sind noch um einiges kräftiger geworden als die Jahre schon davor. Und seitdem verwende ich das eigentlich immer und auch die Rückmeldungen, die wir wieder im Shop oder so bei den E-Mails kriegen, ist durchaus positiv, dass alle sagen, das wirkt sich sehr gut aus Pflanzenwachstum aus. Und noch dazu ist ja Mykorrhiza ein Pilz. Und ja, weil ja immer viele Angst haben, dass ja Braunfäule entsteht. Braunfäule ist auch ein Pilz. Und das heißt immer, an Pflanzen, an denen schon ein Pilz da ist, siedelt es sich nicht gern so ein anderer Pilz an. Also ist vielleicht auch was dran, weil zum Beispiel Braunfäule-Probleme habe ich ganz wenig. Also man muss schon wirklich lange durchregnen, dass so wenig bei einer Pflanze Braunfäule auftritt. Und das trotz des Freilandanbaus, den ich habe. Ne? Das, den Regen müssen sie
aufhalten. Das wäre ja ein Lifehack. Das ist ja der Hammer. Wie konkret arbeitest du Mykorrhiza jetzt mit ein beim Pflanzen?
Ja, es gibt verschiedene Präparate. Ich verwende immer so eines zum Angießen. Da wird das Pulver in Wasser aufgelöst und dann kriegt einfach jede Pflanze direkt auf den Wurzelbaum beim Einpflanzen einen Schluck. Mhm. Und mehr mache ich nicht. Und diese Mykorrhiza bleibt ja dann natürlich auch im Boden und würde sich auch als an den frisch gesetzten Pflanzen ansiedeln. Ich sehe das halt immer so als kleine Starthilfe, dass die schneller halt wirken kann.
Ja, ja, klingt nach so einer einfachen Lösung. Und wenn es so funktioniert, dann ist das natürlich der Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob da viele schon von gehört haben. Das könnt ihr natürlich gerne mal unter dem Podcast kommentieren. Und vielleicht habt ihr noch eigene Tipps. Wenn du noch andere Ideen hast, die man hilfreicherweise mit einbinden kann in die Tomatenpflege oder in den Tomatenanbau, dann gerne her damit. Hast du noch was?
Können ja das Thema noch weiter ausführen. Ich sage, eine Pflanze mit einem großen Wurzelsystem kann natürlich auch oberirdisch sehr viel mehr versorgen. Und deswegen wird ja bei mir alles mehrtriebig gezogen.
Okay.
Dadurch habe ich ja viel mehr Ertrag an den Pflanzen. Viele glauben immer, dass diese ganzen Geiztriebe, dass die eigentlich der Pflanze nur Energie wegnehmen und keine Früchte tragen. Aber das ist nicht der Fall. Also wenn man die wachsen lässt, wird es genauso ein gleichwertiger Trieb wie der Haupttrieb. Und dort hängen dann genauso Früchte dran. Und zusätzlich habe ich ja dann viel mehr Blattmasse. Mehr Blattmasse bedeutet wieder mehr Energie für die ganzen Früchte, mehr Zucker, gleichzeitig wieder mehr Wurzelwachstum. Also das ganze System Pflanze ist ja, hängt ja alles zusammen. Also eine große Wurzel und versorgt eine große oberirdische Pflanze. Wenn ich jetzt meine Pflanze streng eintriebig erziehe, dann hat die ja gar nicht so ein großes Wurzelwachstum, weil sie es ja gar nicht braucht.
So, und damit hast du quasi den Tomatenanbau von vielen privaten Gärtnerinnen und Gärtnern umgedreht, indem du, weil das Ausgeizen ist ja wirklich ein ganz großes Thema, das machen ja wirklich ganz viele, um quasi den Hauptstrang mit den meisten Nährstoffen zu versorgen. Aber du sagst ja, wenn der Wurzelbein aber so stark ist, dann habe ich ja genug Nährstoffe und dann kann ich die Tomate so wachsen lassen, wie sie will.
Genau. Das Problem ist einerseits, dass sie diese ganzen Privaten oft auch an diesen Profis aus den Gewächshäusern orientieren. Dort wird ja streng ein- oder zweitriebig gezogen, dann wird alles entblättert. Aber das ist einfach eine produktionstechnische Maßnahme und auch eine hygienische Maßnahme in diesen ganzen Gewächshäusern, weil die natürlich das vernünftig ernten müssen, vernünftig produzieren müssen. Die könnten das gar nicht so mehrtriebig wachsen lassen, weil es natürlich viel mehr Aufwand ist. Nicht? Wenn ich dann in diesen ganzen Trieben die ganzen Früchte raussuchen muss erst, das dauert sehr viel länger, als wenn ich einen Trieb habe und nachher die Rispen abschneiden kann. Und das ist einfach, das sollte man sich nicht als Vorbild nehmen, wenn man selber Tomaten anbaut, weil man baut ja nicht so an wie die Profis oder wie die in den Gewächshäusern. Die stehen ja nur dazu in einer Nährlösung, die haben ja nie am Boden gesehen, die werden ja ständig mit irgendwelchen Nährstoffen versorgt, mit Wasser versorgt, also die wachsen ja ganz anders, als wir das in unseren Gärten machen.
Das heißt, es macht keinen Sinn, das so zu produzieren wie im Gewächshaus, weil die haben ja dann tausende Pflanzen und wenn die dann fünfmal ihre Rispe abschneiden, dann ist es auch gut und die haben ja genug davon, während man zu Hause sich natürlich eine Pflanze wünscht, die immer wieder weiter produziert und vielfältig an ganz vielen Trieben.
Naja, diese Pflanzen im Gewächshaus, die produzieren nicht nur 4-5 Rispen, sondern die produzieren ja sehr viel mehr. Die werden einfach 10-15 Meter lang, diese ganzen Triebe. Die werden dann komplett entblättert, dann werden sie abgelassen, auf den Boden gelegt und so produziert die Pflanze immer weiter Rispen. Das probieren natürlich jetzt auch einige nachzumachen in den eigenen Gewächshäusern. Da gibt es ja so sogenannte Tomatenhaken, wo man die Pflanzen aufhängen kann und dann kann man die runterlassen. Problem ist halt, ein eigenes Gewächshaus ist oft viel zu klein, dass man da gar nicht den Platz hat, die Pflanzen irgendwo hinzulegen. Also ich empfehle diese Methode nicht wirklich, es sei denn, man hat wirklich ein großes Gewächshaus, wo man auch Platz hat, die Pflanzen dann hinzulegen. Da sage ich lieber, mehr Triebe machen, dann wird die Pflanze einerseits nicht so hoch, und dann hat er aber trotzdem denselben Ertrag, einfach weil sie der Ertrag dann auf diese mehreren Triebe aufteilt und nicht nur auf einen.
Das klingt für mich außerordentlich sinnvoll. Vielen Dank nochmal für den Einblick in die Tomatenzucht. Das wusste ich alles noch gar nicht. 15 Meter hoch werden die.
15 Meter lang, nicht?
Aber ja, okay.
Die wenigsten Gewächshäuser sind nicht 15 Meter hoch. Und gesagt, darum werden sie eben abgelassen, damit sie halt dann am Boden liegen
und weiter produzieren.
Und wieder weiter ernten kann.
Ja, okay. Gedüngt wird bei dir nur zu Saisonbeginn mit Hornspänen, Urgesteinsmehl und Kompost. Warum reicht das und woran erkennst du, dass die Pflanzen gut versorgt sind?
Wenn es gut wachsen, dann glaube ich, ist nicht so falsch.
Nee, das stimmt. Du hast ja am Anfang gesagt, du schaust dir deine Pflanzen auch einfach viel an und wenn du feststellst, die wachsen
also gut. Nährstoffmangel würden die Pflanzen anzeigen, nicht mit gelbe Blätter kriegen oder irgendwelche anderen Verfärbungen, wenn es das Wachstum nicht richtig wäre, dann wäre irgendein Problem, wo man dann sagt, okay, da muss man jetzt eingreifen. Mhm. Aber wie gesagt, nachdem sie alle gut wachsen mit dieser einmaligen Düngung, wird auch nicht nachgedüngt. Und wie gesagt, das Problem ist ja, dass dann oft viel zu viel Stickstoff gedüngt wird. Mhm. Und damit machen wir eigentlich fast mehr Probleme, als gut ist, weil die Pflanzen dann viel mehr Blätter produzieren, als sie sollen und nicht so wenig Früchte machen.
Und das macht ja wieder gar keinen Sinn. Du hast gesagt, Stickstoff hat auch mitunter einen negativen Einfluss auf den Geschmack. Und das, auch das sollte ja vielleicht vermieden werden.
Genau, wenn Stickstoff, wenn zu viel Stickstoff vorhanden ist, dann wird die Aufnahme von anderen Nährstoffen blockiert. Und wir wollen aber, dass möglichst viele verschiedene Nährstoffe aufgenommen werden, um genau den besten Tomatengeschmack zu erzielen. Das ist ja auch immer so eine, es heißt immer, Tomaten sind Starkzehrer. Ne? Das heißt aber nicht, dass sie ständig Nährstoffe zugeführt werden müssen. Das heißt einfach nur, dass der Boden gut von den Nährstoffen versorgt sein muss. Aber wo steht bitte, dass ich da ständig Nährstoffe zuführen muss?
Eigentlich gar nicht notwendig, offensichtlich. Hornspänen, Urgesteinsmehl, Kompost. Das ist dein Rezept.
Ja, Pferdedungpellets verwende ich da.
Pferdedungpellets.
Oder?
Okay.
Ja.
Kann man die auch zu Hause auf dem Balkon verwenden oder würdest du sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel? Nee, super.
Na, kann man alles verwenden. Wie gesagt, in der Topfkultur schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, vor allem in kleinen Töpfen. Da kann es dann natürlich schon sein, dass im Laufe der Saison einmal ein Nährstoffmangel auftritt, weil einfach viel weniger Erdvolumen vorhanden ist. Mhm. Also da könnte man eventuell noch nachdenken. Ne? Mhm. Und da vielleicht eher auch mit so Pferdepellets. Das ist ja ein schnell verfügbarer Dünger. Brennnessel wäre auch möglich. Ne? Das kann man verwenden. Und Hornspäne, das ist so ein Langzeitdünger. Ne? Die werden eigentlich langsam im Boden zersetzt. Das heißt, diese Nährstoffe aus den Hornspänen, die stehen eigentlich erst zum Ende der Saison zur Verfügung, während die Pferdepellets rasch verfügbarer Dünger sind.
Wenn, was möglicherweise mir vielleicht schon mal passiert sein könnte, ich feststelle, ich habe versucht, das alles richtig zu machen, auch tendenziell ungefähr so, wie du es beschreibst, und trotzdem zeigt meine Tomatenpflanze Mangelerscheinungen und es fehlt ihr offenbar was. Was ist dein, hast du ein Rezept für Menschen, die vielleicht auf dem Balkon oder im kleinen Garten züchten oder anbauen, wie man dann reagieren kann? Mit was würdest du dann düngen?
Es kommt nicht immer darauf an, welche Mangel die Pflanze zeigt. Nicht? Es ist halt nicht so, gibt keine allgemeine Lösung für so ein Problem. Nicht? Also ich sage, gelbe Blätter würden zum Beispiel auf einen Stickstoffmangel hindeuten. Nicht? Und wenn Blätter so lila unterlaufen ist, es wäre Phosphormangel. Also es hat einfach die verschiedensten Ursachen haben. Und darum kann man halt, entweder man zeigt seine Experten, das schickt halt aber Fotos irgendjemanden und hofft, dass er da eine Antwort kriegt. Oder geht ins nächste Gartencenter, die sollten sich auch auskennen, wenn man irgendeinen Mangel hat.
Ja, ich wollte ja das genau von dir jetzt gerade schon hören. Hast du schon gesagt, gelbe Blätter eher Stickstoffmangel, lila eher Phosphormangel. Gibt es noch so ein, zwei Anzeichen, wo du sagst, das ist das, das ist das?
Ja, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man zu viel gedüngt hat. Dann zeigt es die Pflanze, indem sie die oberen Blätter einrollt, so richtig so fadenblättrig wird. Das habe ich öfters jetzt schon gesehen, dass man Leute Fotos schicken von solchen Pflanzen. Mhm. Also das ist dann zu viel Dünger gewesen, die Pflanze kann das nicht verarbeiten, kann man nur warten, dass sie das wieder auswächst. Vielleicht noch ein Problem, was jetzt gerade bei dieser Hitze auftritt bei vielen, ist diese sogenannte Blütenendfäule. Das ist ein Kalziummangel, der zeigt sich daran, dass die Früchte an der Unterseite so bräunliche, eingefallene Stellen bekommen. Das ist aber kein Mangel an sich im Boden meistens, weil Kalzium ist eines der häufigsten Elemente im Boden, sondern die Pflanze kann einfach nicht genug Kalzium aufnehmen, weil es eben so heiß ist. Das heißt, wenn es heiß ist, kann weniger Wasser verdunstet werden und dann kommt es einfach zu einer Unterversorgung in diesen Früchten, wo dann das Gewebe abstirbt, richtig einfällt. Es ist aber keine richtige Fäule mit einem Pilzbefall, sondern einfach nur ein abgestorbenes Gewebe. Kann man dann auch noch dran lassen, die Früchte, wenn es nicht so stark ist, und auch noch verzehren. Aber das ist halt ein Problem von der Aufnahme. Da meinen halt viele, das ist auch wieder so ein Märchen, dass dann auch, man gießt jetzt mit einer Kalziumtablette, die man sich in der Apotheke holt, nicht? Weil man meint, der Pflanze fehlt Kalzium, ich führe jetzt das Kalzium zu. Nur, was nutzt das Kalzium in der Tablette, wenn es die Pflanze nicht aufnehmen kann? Weil es einfach zu heiß ist, zu wenig Wurzeln vorhanden sind. Die Pflanze, vor allem am Anfang von der Saison hat man dieses Problem, wo eben die Pflanze noch nicht so kräftig ist und zu wenig Wurzeln hat. Im Verlauf des Jahres, wenn es dann mehr Wurzeln ausgebildet hat, tritt das Problem auch viel weniger auf, weil dann einfach mit den vermehrten Wurzeln auch genug aufgenommen werden kann.
Also tendenziell hilft da wahrscheinlich dann eher in Ruhe lassen und der Pflanze den Raum geben, dass sie stärker werden kann und dann wird es besser.
Genau, einfach schauen, dass die Pflanze mehr Wurzeln entwickelt, durch das wenige Gießen, durch vernünftige Töpfe und vielleicht auch gewisse Sorten nicht in Töpfen anbauen, die halt besonders anfällig sind für diese Endfäule, wie diese Roma-Tomaten, diese länglichen Flaschentomaten, die sind besonders empfindlich, was die Endfäule betrifft, also die vielleicht dann eher nicht in Töpfen anbauen.
Okay, guter Tipp. Und die Grundlagen werden am Anfang gelegt, großer Topf. Mykorrhiza. Ich fange schon an zusammenzufassen, dabei habe ich noch mehr Fragen. Lass uns ganz kurz auf Gartengeräte oder Hilfsmittel gehen. Was nutzt du da für deinen Betrieb, besonders fürs Gewächshaus und für Terrassenbeete? Gibt es was, auf das du nicht mehr verzichten willst, wo du sagst, boah, das ist wirklich hilfreich?
Eigentlich verwende ich ja keine Geräte.
Ehrlich, ja?
So wirklich.
Umso besser.
Ne? Gartenschlauch fällt aus. Vielleicht zu meiner Anbaumethode noch. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich alles mehrtrittig ziehe. Das heißt, mehrere Triebe, die muss ich ja irgendwo festmachen können. Ja. Das geht natürlich nicht bei diesen Spiralstäben, die immer wieder halt verwendet werden für die Tomatenkultur. Die für völlig sinnlos heute übrigens, weil eine Tomate ist ja keine Schlingpflanze.
Okay.
Ja. Das heißt, ich müsste sie auf diese Spiralstäbe selber immer hochleiten, hochwickeln. Mhm. Bei schweren Früchten kann es dann trotzdem passieren, dass die durchrutschen.
Und runterfallen, ja.
Also gescheit das immer irgendwo anbinden. Und da habe ich mir ein bisschen was, ich komme aus einer Weinbauregion und dort wird ja der Wein auch an einen Spalier gezogen und das habe ich mir einfach abgeschaut für die Tomaten.
Ach, dann ist nimmst du ein Spalier?
Genau, es ist jedes Beet hat bei mir ein Spalier. Also angefangen habe ich mit ganz einfachen Bambusstegen. Mittlerweile habe ich schon bei den meisten Beeten so ein richtiges Spalier mit einem Eisengestell und dann Edelstahlseilen gespannt. Und das ist halt praktisch, wenn man mehrere Triebe hat. Man kann jeden Trieb hochleiten, anbinden und trotzdem ist die Pflanze nicht so dicht, weil nicht alles kreuz und quer hängt. Man schafft ein bisschen Ordnung in die Pflanze und damit kann ich eigentlich diese Mehrtriebigkeit gut organisieren und habe trotzdem nicht das Problem, dass die Pflanzen schlecht abtrocknen können, falls es einmal regnet.
Klingt total logisch und praktisch. Man muss natürlich so ein bisschen den Platz dafür haben, aber auf der anderen Seite ist es ja genau das, was du sagst. Wenn man eine große, breite, mehrtriebige Tomatenpflanze züchten will, dann
genau,
braucht man halt auch Raum dafür.
Da brauche ich natürlich einen gewissen Pflanzabstand.
Ja.
Und der ist halt bei mir 70, 80 Zentimeter.
Okay.
Damit sie die Tomate das auch ausnützen kann. Wenn ich weniger Abstand habe, 40, 50 Zentimeter, dann kann ich es ja vom Prinzip aus gar nicht so viel trilliger ziehen, weil die Pflanze ja irgendwo den Platz braucht. Andererseits oberirdisch für die Triebe und natürlich unterirdisch für die Wurzeln. Sonst bei wenig Abstand, dann sind sie sich gegenseitig im Weg, die Wurzeln. Und also gebt ausreichend Abstand euren Pflanzen, wenn ihr sie im Beet anbaut. Schaut zwar am Anfang von der Saison ein bisschen komisch aus, wenn da so für kleine Mini-Pflänzchen so in Abstand von 80 Zentimetern stehen. Aber die werden groß.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja genau das, was man am Anfang vielleicht der schwere Ausnahmefehler 1.1, dass man denkt, ich habe so viel Platz, da kann ich doch viel mehr Tomatenpflanzen pflanzen, um dann auch mehr Früchte zu haben am Ende bei der Ernte. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Ne? Der Platz, den du den Tomaten gibst, der wird dann hinterher auch ausgefüllt.
Genau. Also es schaut wirklich seltsam aus am Anfang. Aber jetzt, wenn ich jetzt Mitte Juni zu meinen Beeten schaue, dann war es genau der richtige Abstand, weil der ganze Platz zwischen den Tomaten ist ausgefüllt mit diesen mehreren Trieben. Ich tue sie richtig fächerförmig da hochleiten. Das heißt, die ersten Triebe werden dann am untersten Draht so richtig fast waagrecht gebunden.
Okay.
Und dann jeder Geiztier, der dann rauskommt,
der geht dann
hat natürlich den Platz, dass er gerade nach oben wachsen kann. Und so habe ich eigentlich diese 80 Zentimeter auf beiden Seiten oder halt, je nachdem, wie viel Platz ich habe, gut ausgenutzt und ich kann wirklich die Triebe hochleiten.
Das klingt nach einem echten Wald. Und es klingt auch so, als ob du natürlich schon lange mit Tomaten arbeitest und inzwischen weißt, was alles richtig gut funktioniert. Aber bestimmt ist auch zwischendurch mal was schiefgegangen. Was war denn dein größter Garten-Fail oder das Experiment, was überhaupt nicht geklappt hat?
Ja, was kann schiefgehen? Ja, meine Anfängerfehler waren einfach viel zu dicht gepflanzt. Mhm. Eben mit Abstand von 40 Zentimetern, weil eben die Pflanzen ja so klein sind. Da hast du natürlich irgendwann einen undurchdringlichen Dschungel. Ich habe sogar letztes Jahr einen schweren Fehler gemacht. Ich habe in ein Beet Buschtomaten gesetzt. Die normalerweise Pflanze ist ja immer nur an den Rand. Und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich auch in die Mitte 4 Pflanzen gesetzt habe, da war natürlich die Durchlüftung in der Mitte nicht mehr gegeben. Und dann habe ich auch da in diesem Beet einmal Braunfäule bekommen, weil es einfach nie mehr abtrocknen haben können. Das heißt, heuer in diesem Beet wieder nur am Rand die Pflanzen und in der Mitte gar nichts ist freigehalten. Also.
Aber das ist ja schön zu hören, dass auch dir das passiert, dass du denkst, ach mal, da passen doch eigentlich noch 4 hin. So, das könnten wir ja machen. Und dann stellst du fest, naja, die Natur will es aber eigentlich anders.
Genau, also es waren in dem Fall Buschtomaten, die an sich sehr robust sind. Hm. Nur wenn sie dann nicht mehr abtrocknen können. Es hat letztes Jahr allerdings auch sehr viel geregnet. Also man muss sagen, im Juli hat es da mal 3 Wochen fast durchgeregnet, was wenig ideal war.
Und das ist ja auch tatsächlich immer die Sache, wenn man mit Natur arbeitet, mitunter macht die ja Dinge, die man nicht erwartet hat und dann geht auch mal was schief. Das ist ja auch total in Ordnung. Ich würde gerne nochmal auf die häufigsten 3 Fehler eingehen, die du bei Einsteigerinnen im Tomatenanbau beobachtest. Das eine ist auf jeden Fall der Platz.
Genau, also viel zu dicht gepflanzt, viel zu kleiner Topf. Somit schafft man sich eigentlich Probleme, bevor überhaupt die Tomatenernte losgehen kann. Mhm. Weil einfach ständig Arbeit dahinter steckt, ständiges Gießen, vielleicht auch Nachdüngen. Und im Endeffekt, wenn die Pflanze zu wenig Platz hat, dann ist sie auch kränklich, ist einfach nicht so robust wie eine Pflanze, die viel Platz hat mit vielen Wurzeln und die natürlich sehr viel mehr aushaltet. Also viele Leute haben immer Angst vor dieser Braunfäule, schauen, dass die Pflanze möglichst wenig Blätter hat, dass nicht so dicht ist, dass schön abtrocknen kann. Im Endeffekt schaffen wir aber dadurch eine ganz kränkliche Pflanze. Wenn ich alle Blätter wegnehme, die sie ja braucht für Energieproduktion, für Zuckerproduktion, für die Photosynthese, wenn ich das alles wegnehme, wo soll sie dann Abwehrkräfte hernehmen, wenn ich doch einmal ein Befall mit der Braunfäule kommt?
Ja, okay.
Und Braunfäule ist ja nicht das Todesurteil, was auch immer wieder viele glauben. Also man kann Braunfäule durchaus auch noch bekämpfen.
Jetzt kommt's.
Ich verwende da immer so eine Backpulverlösung.
Aha.
Also da werden 8 Gramm Backpulver pro Liter Wasser aufgelöst und damit wird dann eine befallene Pflanze komplett eingesprüht. Das Backpulver bewirkt, dass dieser Pilz so richtig ausgetrocknet wird, vor allem am Stängel. Wenn man das kräftig einsprüht, nach 2-3 Tagen vertrocknet der Pilz und kann sich nicht mehr weiter vermehren. Empfehle mit Blätter sollte man dann großzügig entfernen. Da ist es ein bisschen schwieriger, dass man da die Braunfäule runterbekommt. Aber am Stiel, wenn das jetzt nicht so weit fortgeschritten ist, kräftig einsprühen, wiederholen natürlich, wenn es wieder runtergewaschen wird. So kann man auch die Braunfäule wieder loswerden und die Pflanzen können das überleben. Aber ich sage immer, eine kräftige Pflanze, so wie es bei mir ist, wie gesagt, letztes Jahr 3 Wochen Dauerregen und trotzdem habe ich ganz wenig Befall mit Braunfäule gehabt. Trotz dieser Pflanzen, die ja riesig sind, die 2,5 Meter hoch werden, die dicht belaubt sind natürlich, die halten das einfach aus, weil sie kräftig sind, robust sind. So wie bei Menschen, wenn die nicht viel auf den Rippen haben, nicht, dann sind sie auch eher nicht so gebrechlicher als jemand, der ein bisschen Masse hat. Nicht?
Ja, offensichtlich ist das so.
Diese Abwehrkräfte und so, also das ist auch bei den Pflanzen so.
Okay, das ist vielleicht schon ein super Stichwort für das Einbiegen auf die Zielgerade hier bei uns im Podcast. Ich würde gerne von dir noch wissen, was sind deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du gar nicht mehr verzichten möchtest? Du hast gerade gesagt, eigentlich benutzt du kaum Geräte, aber so eine Schaufel wird wahrscheinlich schon dabei sein oder so, oder?
Ja, natürlich. Schaufel zum Eingraben. Ich verwende gern zum Beispiel fürs Aufbinden, verwende ich immer Naturbast. Also kein Plastik oder keine Tomatenklammern oder sonstiges Zeug, diese Naturbast hat den großen Vorteil, ich schneide im Herbst die Pflanzen runter und es kommt alles zusammen auf den Kompost, muss man irgendwas extra wieder entfernen, nichts sterilisieren, wenn ich vielleicht irgendwelche Klammern oder irgendwas verwende. Und vor allem, ich kann mit dem Bast wirklich gezielt arbeiten, ich kann ihn länger, kürzer machen, je nachdem, wie ich es brauche. Und das ist einfach das Beste zum Anbinden für die Tomaten. Ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als diese ganzen Klammern, die man einfach anklipsen muss. Aber wie gesagt, dafür kommt das alles auf den Kompost und dann hat man dann keine Arbeit mehr.
Du hast ja auch, da ich es so weniger gießen muss, viel mehr Zeit, um dann so ganz liebevoll die Tomate festzubinden. Und ich finde es auch eigentlich immer ganz gut, wenn man so Kontakt mit seinen Pflanzen hat. Und das ist ja so ein Moment, wo man vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen eintauchen kann in die Gartenarbeit. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du selbst und warum?
Boah. Die Frage war aber nicht ausgemacht.
Ja, das ist gemein, oder? Das sind unsere kleinen, tiefen psychologischen Fragen, die wir immer am Ende des Podcasts stellen.
Welcher Gartengerät wäre? Boah, ich verwende praktisch nichts, außer halt meinen Spaten oder mit denen halt meine ganzen Beete baue. Also bei mir ist ja alles im Garten selbst gemacht. Diese ganzen Terrassen habe ich alles selbst angelegt. Ja. Das ist alles natürlich Handarbeit mit Schaufel und Spaten. Und ja, dann bin ich ja der Spaten.
Dann sagen wir, da bist du der Spaten, das ist der Spitze. Und wenn du eine Pflanze wärst, dann wärst du wahrscheinlich natürlich inzwischen auch eine Tomatenpflanze, weil ihr so eng zusammengewachsen seid, oder?
Ja, also Tomaten ist einfach, es ist ja nicht umsonst das Lieblingsgemüse von allen. Wie immer wieder in den Top-Listen ganz vorne. Allerdings, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ich baue ja ganz viele Paprika und Chilis auch noch an.
Ja, stimmt.
Da habe ich auch große Sorten, die weil teuer sind, über 100 Paprikasorten, die ich im Anbau habe, plus halt noch 120 Chilisorten. Das ist eine tolle Kombination. Also wenn man einkochen will, kann man das immer ganz gut kombinieren. Tomaten mit Paprika, irgendwelche Gemüsepfannen. Und vor allem auch bei den Paprika und Chilis ist ja die Formenvielfalt sehr spannend und auch die Geschmacksvielfalt. Also ja. Paprika kann ja auch so unterschiedlich schmecken.
Das stimmt, ja. Ja, da habe ich jetzt Angst, noch eine neue Tür zu öffnen und den Podcast doppelt so lang zu machen. Aber vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wo liegt der große Unterschied im Anbau von Tomaten und Paprika und Chili?
Ja, der große Unterschied ist der, dass die Paprika einfach mit tief wurzeln können. Das heißt, die muss man einfach viel mehr gießen, weil die einfach nur ein flaches Wurzelsystem entwickeln. Und das ist eigentlich die meiste Arbeit, die bei einem im Garten habe, ist bei uns die Paprika und Chilis gießen.
Okay, und das bedeutet für mich, ich würde dich wahnsinnig gerne nochmal einladen und wir machen noch eine Folge zu Paprika und Chili. Wärst du dazu bereit?
Können wir gerne machen.
Ja, cool. Okay, dann können sich alle schon mal drauf freuen. Denn ich glaube, auch das ist ja ein Gemüse, was vielen richtig Spaß macht in der eigenen Gartenarbeit. Da müssen wir unbedingt nochmal gesondert eintauchen. Dann habe ich noch zwei Fragen. Die eine ist, was war bisher dein schönster Moment im Garten? Oder vielleicht gibt es auch einen wiederkehrenden Moment, wo du sagst, das ist eigentlich immer das Schönste, wenn ich im Garten bin.
Schönste Moment im Garten. Einerseits ist es natürlich immer schön, wenn man ausgepflanzt hat und dann alles in den Beeten steht. Das ist ja, vorher hat man die ganze Arbeit gehabt beim Vorziehen, mühsam, immer wieder raustragen, die Pflanzen abhärten, immer wieder gießen. Und wenn es dann in den Beeten stehen und dann sieht man einfach, die Pflanzen versorgen sie jetzt selber und man muss eigentlich gar nichts mehr tun, außer halt ein bisschen aufbinden. Ja, das ist eigentlich so das Schönste, wenn man dann durch den Garten geht und sagt, so, jetzt könnt ihr euch selbst versorgen, ihr Pflanzen. Meine Arbeit ist mehr oder weniger getan. Schau nur mal, dass es euch gut geht, dass ich nur ein bisschen den Platz schaffe, ein bisschen anbinde und dann halt die Ernte.
Ja, das klingt total versöhnlich und schön. Und was wünschst du dir für die Zukunft, zum Beispiel der Sortenvielfalt? Was können Hörerinnen und Hörer vielleicht selbst dazu beitragen, auch im kleinen Maßstab?
Ja, also mir ist natürlich ganz wichtig, dass diese ganze Sortenvielfalt erhalten bleibt. Ich habe ganz viele Sorten im Shop. Das sind so Lokalsorten, gibt es halt nur, sind aus einer bestimmten Gegend, die werden nur von ein, zwei Bauern vielleicht angebaut. Wenn diese Bauern aufhören zum Anbauen, dann stirbt auch diese Sorte aus. Aber genau diese Sorten können erhalten, müssen erhalten bleiben und darum biete ich die auch im Shop an und hoffe, dass viele andere auch auf den Geschmack dieser tollen alten Sorten, seltenen Sorten kommen, dass diese halt weiter angebaut werden, weil nur wenn viele eine Sorte anbauen, dann wird es auch erhalten bleiben. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meine tolle Sammlung mit 3000 Sorten, dann passiert irgendein Unglück, nicht? Dann gehen diese 3000 Sorten verloren und vielleicht sind da Sorten dabei, die ich nur gehabt habe. Und sonst niemand. Und dann ist die Sorte für immer verloren.
Das wäre unfassbar schade. Dann wünsche ich mir und euch allen, dass wir das schaffen, die Tomatenvielfalt zu erhalten. Und ich glaube, da hast du da einen tollen Beitrag zu geleistet. Nicht nur hier im Podcast natürlich, sondern mit deiner Arbeit im Allgemeinen. Mein lieber Thomas, ich glaube, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes das Tomatenmark herausgearbeitet heute. Was für ein spannendes und tolles Gespräch. Wenn ich jetzt nochmal so zurückschaue, dann nehme ich vor allem mit, einmal gießen und dann vertraue der Pflanze. Gib ihr genug Raum, genug Erde, genug Boden, damit sie sich selber ausbilden kann. Denk an Mykorrhiza, das hilft auf jeden Fall für den Start. Und beim Mulchen bitte achte darauf, dass kein Frischmulch draufkommt, sondern eine richtige ordentliche Ladung, Stroh oder Heu entsprechend dick, damit der Boden weiter atmen kann, aber trotzdem die Pflanze geschützt ist und der Boden geschützt ist. Ja, meine Güte, am Ende ist Geduld entscheidend und gar nicht zu viel tun. Bei den Sorten, ich habe mir Mums Paste gemerkt als Soßensorte zum Einkochen und dann sowas wie die Blush oder die Lost Marbles als fruchtige Cocktailtomaten für tolles Snacken zwischendurch. Und dann gab es noch so viele, unendlich viele fast Tipps, die du da zwischendurch genannt hast, die ich gar nicht alle aufzählen kann.
Ja, zum Thema Sortenvielfalt vielleicht. Also es gibt ja bei uns im Shop eine große, gute Beschreibung zu den ganzen Sorten. Da kann sich jeder das durchlesen und dann selbst seine Lieblingssorten rausfinden. Und auf meinem YouTube-Kanal gibt es sogar noch zu jeder Sorte ein Sortenvideo, wo ich die Sorte noch so in 2-Minuten-Videos ungefähr vorstelle, Besonderheiten, den Geschmack. Ich zeige, wie sie wächst, also dass man die Pflanze auch in Bildern sieht, in bewegten Bildern sieht. Also diese Arbeit tun wir an und das ist auch die Hauptarbeit, um das Ganze zu dokumentieren. Weil nur, wenn man eine Sorte gut beschreibt, wenn es irgendwie spannend ist, dann wird es auch erhalten bleiben. Ist eine Beschreibung wie Tomate ist rot, rund, schmeckt gut, ist nicht so ein Verkaufsargument, hätte ich gesagt, und würde nicht verleiten, dass man das erhalten würde.
Offensichtlich. Und damit seid ihr Zuhörenden alle eingeladen. Schaut nach auf Instagram oder YouTube unter der_Tomatenflüsterer findet man dich, ne?
Genau.
Und dann steigt gerne ein in die riesige Welt der Tomaten. Auch dein Buch ist sicherlich ein super Tipp. Der Tomatenflüsterer ist im AV-Buch Cadmos Verlag erschienen und auch da erhältlich. Wenn man es googelt, findet man es wahrscheinlich auch, ne?
Genau, das steht eigentlich auch alles, was wir da jetzt so besprochen haben. In der Einleitung, in meine Anbaumethoden und dann natürlich ganz viele verrückte Tomatensorten. Also mein erstes Buch habe ich versucht, wirklich die außergewöhnliche Vielfalt der Tomaten darzustellen. Also von behaarten Sorten über diese ganzen Zwergsorten, von weiß bis ganz schwarzen Sorten und von verschiedenen Formen gerippt, herzförmig.
Wow.
Einfach diese Überblick ein bisschen zu schaffen, was da alles gibt an Formen und Farbenvielfalt. Und ich glaube, das ist ein ganz netter Einstieg und der Vielfalt ist ja keine Grenzen gesetzt. Es sind nur 120 Sorten im Buch. Also das fehlen einige auf 3000, wenn man mal ein allumfassendes Werk machen will. Und meine 3000 Sorten sind ja auch nicht das Letzte. Also es gibt ja weltweit Schätzungen von 30.000 bis 100.000 Sorten, Wahnsinn, was es weltweit geben soll. Also,
dann ist das Buch vielleicht ein toller Einstieg. Sonst schaut auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Das würde nicht nur den Thomas, sondern auch mich sehr freuen. Und wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann abonniert ihn doch. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Auch ein Kommentar würde uns freuen. Das hilft uns tatsächlich sehr, damit der Podcast mehr angezeigt wird bei Menschen in den Endgeräten und vielleicht noch mehr den Gardena-Podcast entdecken. Und natürlich, das Allerwichtigste und Beste ist, wenn ihr es Freunden oder Verwandten empfehlt und davon erzählt, dass es den Podcast gibt. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Thomas, ich bedanke mich bei dir für diese tolle Folge. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Gerne. Bis gleich.
Und euch allen eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, im Traumgarten von der Podcast von Gardena. Bis dann.